Wir dürfen heute schauen, wie wir von Neugier zu Neugemacht kommen. Also auch ein spannendes Thema, auch wenn manche gerne darüber gehen würden. Und wir sind ja in unserer Johannesserie unterwegs und wir kommen, eigentlich haben wir schon einen kurzen Sprung vorausgemacht, mal kurz bei Johannes dem Täufer. Jetzt springen wir wieder zurück, weil er so eingequetscht war. Und wir schauen uns die Geschichte an. Eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und in der Predigt hat man immer so viel, was man da entdeckt. Und es ist schwierig, ein Menü zusammenzustellen, das in 20, 30 Minuten hineinpasst. Und es ist mir sicher schon mal besser gelungen als heute. Aber ich möchte euch mit hineinnehmen. Und ich habe heute mal keine PowerPoint, sondern möchte euch einfach einladen, selber mitzulesen in Johannes 3. Und ich sage immer die Bibelverse, die wir, bevor ich ihn jeweils lese. Also wir gehen aber dann grundsätzlich recht chronologisch durch, dass es jetzt auch leicht ist zu folgen. Am Anfang möchte ich so ein bisschen hineinführen. Es ist Passawoche. Jerusalem ist gefüllt von Menschen. Jesus hatte gelehrt und Wunder gewirkt und so Massen angezogen, aber auch einige Fragen geweckt. Und abends sucht ein Mann Jesus auf, wohl um zu erfahren, wer Jesus eigentlich so ist und was sein Ziel ist, wenn er schon so viel Aufmerksamkeit erregt. Mal ein bisschen Zeit mit ihm abseits der Menge. Vielleicht wollte er nicht mit Jesus gesehen werden. Vielleicht aber auch wollte einfach in Ruhe reden. Noch war es nicht unpopulär, mit Jesus gesehen zu werden. Auch andere seiner Kollegen waren noch fasziniert von Jesus. Die Nacht war für so manche jüdische Lehrer eine Zeit, in der man in Ruhe studieren konnte oder mit anderen Lehrgespräche führte. Aber vielleicht redete Nikodemus, so heißt er nämlich, sich dieses Motiv auch nur ein und wollte insgeheim doch auch ungesehen bleiben. Nikodemus, ein Pharisäer, nicht nur irgendeiner, sondern eigentlich der Pharisäer, ganz weit oben, auch ein Vertreter der Pharisäer im Hohen Rat. Er hält viel von Jesus, sehr viel. Aber er braucht irgendwie Gewissheit über Jesus. Wer ist dieser Jesus wirklich? Und es ist genial, dass er sich auf den Weg macht. Nicht mit dieser Frage bei sich bleibt, sondern er geht los und möchte Jesus treffen. Und es ist genauso genial, dass Jesus sich finden lässt und sich diese Zeit nimmt mit Nikodemus. Und es ist eine echt schöne Szene, face to face, Angesicht zu Angesicht haben sie Zeit zum Reden. Die Laterne brennt wahrscheinlich, sie können ungestört reden. Vielleicht saßen die Jünger auch dabei, aber stillschweigend, weil in so hohe theologische Gespräche wollten sie sich nicht hineinbegeben, aber waren vielleicht gespannt, ob so eine theologische, hitzige Diskussion entsteht. Schon ein bisschen schadenfroh, dass der Nikodemus sicher den Kürzeren ziehen würde. Aber wie gesagt, vielleicht, wir wissen es nicht. Jedenfalls beginnt Nikodemus die Begegnung im Vers 2 wie folgt: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also Nikodemus macht hier erstmal eine tolle Aussage über Jesus, aber er sagt nicht, ach, würden es doch mehrere erkennen und checken, dass ich so ein angesehener Typ bin und dass ich von Gott komme, was von Gott zu sagen habe, sondern er schaut ihn einfach an und sagt direkt, man muss von neuem geboren werden. Also eine echt krasse Antwort auf eine nicht gestellte Frage. Vielleicht hast du in deinem Leben auch schon tolle Aussagen über Jesus gemacht, dass er dein Herr ist, dass du mit ihm, dass du über ihn staunst, dass er dich fasziniert, dass er schon Wunder gemacht hat in deinem Umfeld, in deinem eigenen Leben. Aber auch da ist die entscheidende, die Knackfrage, die Jesus stellt: Bist du wiedergeboren? Da kommen wir noch hin. Jedenfalls hier noch recht allgemein gehalten. Ja, noch bevor der Nikodemus eigentlich eine Frage stellen kann, noch bevor er eigentlich sagen kann, warum er gekommen ist, konfrontiert ihn Jesus mit einer steilen These oder besser gesagt mit einer Aussage. Man muss von neuem geboren sein, um Zugang zu Gottes Reich zu haben. Also es muss etwas Radikales passieren, damit wir in den Himmel kommen können. Und es reicht nicht, was der Stand jetzt ist beim Nikodemus, obwohl er ein angesehener Lehrer ist. Der Nikodemus, der kommt und möchte über Jesus reden. Und Jesus, umgekehrt, möchte eigentlich über Nikodemus reden. Er hat ihn im Blick und hat das Anliegen, dass dieser Mann ihn nicht nur bewundert, sondern dass dieser Mann Zugang hat in den Himmel. Das ist sein Anliegen. Und das ist wunderschön. Und das ist auch sein Anliegen für jeden von uns. Ständig. Für jeden von uns, für jeden, den ihr kennt und für jeden, den die wiederum kennen. Dass wir nicht nur fasziniert sind von Jesus, sondern dass wir wiedergeboren sind. Und die Voraussetzung für diesen Zugang zum Himmel ist eben diese Wiedergeburt, über die Sie gleich reden werden. Es ist ein Schlüsselthema, weil es eben ewigkeitslebensnotwendig ist. Am Ende des zweiten Kapitels, also kurz vor unserem jetzigen, so zwei Verse davor, wo es davor darum ging, dass Jesus in Jerusalem war, gepredigt hat, Wunder getan hat, da hat es geheißen, dass viele glaubten, aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an. Weil sie geglaubt haben an das, was sie gesehen haben, dass sie fasziniert waren, sie haben geglaubt, ja, das ist von Gott, aber es war noch nichts, wo sie innerlich radikal verändert hat. Da kommen wir gleich noch hin. Jesus wusste, dass diese sogenannten Gläubigen nicht wiedergeboren waren. Und mein Realitätsbewusstsein ist, dass wir das auch in unserer FCG immer wieder haben werden. Dass wir Leute haben, die mit Jesus unterwegs sind und trotzdem nicht so mit Jesus unterwegs sind, dass sie wirklich radikal wiedergeboren sind. Und deswegen ist es ein cooler Text, der heute einfach im Programm steht für uns. Und auch der Nikodemus war so jemand, zumindest noch. Er glaubte anhand der Zeichen, dass Jesus einen göttlichen Auftrag hat. Nikodemus war religiös, ständig mittendrin, statt nur dabei eigentlich, aber eben nicht wiedergeboren. Johannes macht unmissverständlich klar, dass dieser Nikodemus ein Pharisäer war. Das war ihm wichtig zu betonen. All sein Studieren der Schriften, die Disziplin im Einhalten der Gebote können die notwendige Wiedergeburt niemals ersetzen. Und genauso können wir religiös dabei sein. Aber wenn wir nicht wiedergeboren sind, dann fehlt das Entscheidende. Wir können auf Jesus schauen, wir können glauben, dass er Gottes Sohn ist. Wir können Wunder erlebt haben im eigenen Leben. Aber wichtig ist, dass Gott dieses Wunder an mir tut, aber vor allem in mir tut, das Wunder der Wiedergeburt. Bei der Begegnung bezeugt der Nikodemus, dass Jesus das Übernatürliche tut. Er sieht das Übernatürliche in Jesus. Aber Jesus' Anliegen ist es, dass das Übernatürliche in Nikodemus stattfindet. Und das ist wichtig und deswegen in meiner Übersetzung heißt es hier wahrlich, wahrlich, oder man könnte auch sagen Amen, Amen. Deswegen sagt Jesus hier was ganz Zentrales. Es betont hier ganz stark, was jetzt hier kommt, ist ein Knackpunkt. Ein Knackpunkt für christliches Leben. Nicht nur dabei zu sein, sondern wirklich dazu zu gehören. Der Knackpunkt, wiedergeboren zu sein, weil das Leben verändert, dass es ein radikales Leben wird. Ein Leben, das ganz anders ist als die Welt. Und was das genau sein soll und wie das gehen soll, das ist Nikodemus seine Frage jetzt, die er nun stellt. Seine unausgesprochene vorherige Frage, ich glaube, die wird indirekt dann gegen Ende dieses Treffens auch beantwortet, welcher immer es ergehabt hat. Aber seine Frage konzentriert sich jetzt dahin, wo Jesus sie haben wollte. Aber Nikodemus wird sie jetzt noch nicht auf sich persönlich beziehen, das sehen wir gleich. Er ist ein guter Diskussionspartner. Und es gelingt ihm nochmal eine Frage so zu formulieren, dass er auf einer gelehrten Gesprächsbasis bleiben kann. Er sagt im Vers 4, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Also Nikodemus ist nicht einfältig, er ist ein super Gelehrter. Seine überspitzte, also sehr bewusst überspitzte Frage ist eine provozierende Frage, um Jesus zu einer Stellungnahme zu drängen. Und das ist sein Ziel und das macht Jesus. Und er antwortet im Vers 5, wahrlich, wahrlich, also wieder wichtig, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Also Vers 5 bis Vers 8 ist es. In Vers 5 ist erstmal klar, ihr müsst geboren werden. Ich empfehle es, aber es ist nicht ein nice to have, sondern es ist eine Grundvoraussetzung für den Himmel. Und mit diesem ihr, das sind erstmal die Juden gemeint, die eigentlich ja schon Gottes Volk sind. Und Jesus sagt ja eigentlich, auch wenn sie mein Volk sind, ohne Wiedergeburt sind sie nicht Volk, mein Volk im Himmel, mein himmlisches Volk. Selbst sie müssen wiedergeboren werden und er wird damit auch persönlich und sagt Nikodemus, auch für dich gilt es. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. In anderen Worten, Fleisch, Körper, Natur, normales Menschsein, wenn man empfangen wird durch die Eltern und geboren wird, dann hat man eine menschliche Natur. Wenn man durch den göttlichen Geist geboren ist, dann hat man eine göttliche Natur. Das ist der Unterschied. Die erste Geburt macht dich lebendig fürs menschliche Leben, die zweite für ein geistliches Leben. Die erste lässt unser Herz eine tiefe Empfindung haben, vielleicht für unseren irdischen Papa, wenn er ein guter Papa ist. Die zweite lässt unsere Herzensempfindung stark schlagen für unseren himmlischen Papa. Unsere erste Geburt bringt mit sich Appetit nach warmer Milch und nach vielen anderen menschlichen Bedürfnissen. Die zweite gibt uns eine Sehnsucht und nach Appetit nach Gott. Die erste gibt uns den Instinkt, unser Leben zu schützen. Und die zweite gibt uns die Bereitschaft, unser Leben zu verlieren um Jesu Willen. Die klare Diagnose dieser Formulierung, Fleisch aus Fleisch und Geist gebiert Geist, ist erstmal die Diagnose und sie lautet wie folgt, jeder Mensch ist geistlich tot. Jeder Mensch ist geistlich tot. Das ist erstmal der Ist-Zustand. Und insofern könnte es ein sehr unbefriedigendes Gespräch sein. Der Nikodemus hat sich vielleicht viel erhofft mit dieser Begegnung, ein bisschen Fachsimpeln, was auch immer. Und das Erste, was hier rauskommt, ist, es stimmt etwas nicht mit dir. Unbefriedigend. Und es geht unbefriedigend weiter, weil das Zweite, was jetzt klar wird gleich ist, du kannst nichts daran ändern. Weil dass wir wiedergeboren werden, das ist allein Gottes Werk. Der Heilige Geist macht es. Das heißt, ihr müsst von Neuem geboren werden, beziehungsweise auch andere Übersetzungen könnte man auch sagen, du musst von oben geboren werden. Beides passt zusammen. Es muss von Gott kommen. Keine menschliche Anstrengung bringt es zustande. Und deswegen sind wir total abhängig von Gott, dass das passiert. In Johannes 6, Vers 63, ein ganz kurzer Satz, da heißt es, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Also wir können rein menschlich nichts dafür tun. Und deswegen, wenn es hier in dem Text darum geht, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, können wir nicht, wir hatten gestern die Taufe, die Praxis daraus ziehen, dass wir sagen, okay, ich bekenne mich mit dem Mund zu Jesus und ich lasse mich taufen und dann passiert die Wiedergeburt. Weil dann könnten wir es sehr wohl kontrollieren und beherrschen. Nee, das geht ein bisschen anders. Was ist dieses Wasser? Was könnte damit gemeint sein? Also ich bin auch noch auf keinen endgültigen Punkt, aber ich glaube eben nicht, dass dieses Wasser hier in erster Linie die Taufe meint. sondern ich glaube eher, die Taufe ist ein Bild, wo beides dann reinkommt, das Wasser und der Geist. Aber das Wasser könnte erstmal sich beziehen auf die natürliche Geburt. Du musst erst mit Wasser geboren werden, also erstmal als Mensch geboren werden und dann später von dem Heiligen Geist geboren werden. Also natürlich lebendig werden und geistlich lebendig werden. Könnte sein. Warum es nicht für die Taufe spricht, ist, Taufe wäre so ein zentrales Thema dann, wenn es um Wiedergeburt geht. Jesus sagt hier, wahrlich, wahrlich, Amen, Amen. Das ist ein wichtiges Thema. Und warum sollte er es dann nicht ganz konkret mit dem Thema Taufe in Verbindung bringen, dass es klar ist? Das Wort Taufe oder der Begriff Taufe kommt in dem restlichen Kapitel nirgends vor. Das wäre irgendwie naheliegend, wenn es mit dem zu tun hätte. Ein anderer Grund, warum es eher nicht zur Taufe passt, ist, es passt nicht zum Bild vom Wind, wie ich schon gesagt habe. Der Wind weht, wo er will, er ist unkontrollierbar. Wenn es die Taufe ist, dann können wir das kontrollieren. Dann können wir ein Baby taufen, dann können wir einen Erwachsenen taufen und die Person ist wiedergeboren und kommt in den Himmel. Aber so ist es, glaube ich, nicht. Und der vierte Punkt ist, es passt nicht zu Jesu Kritik an Nikodemus. Woher hätte der Nikodemus das wissen sollen? Eine Praxis der Taufe, die Jesus erst später umdeuten würde und eine neue Bedeutung geben würde. Woher hätte er das so klar wissen sollen? Es kann trotzdem sein, das bezweifle ich nicht, also da möchte ich mir nicht drüber stellen, über andere Meinungen, aber etwas, was naheliegender ist, was der Nikodemus wissen hätte können als Gelehrter, ist ein Text aus Hesekiel 36. Generell dieses Kapitel, da geht es um einen neuen Vertrag, wo genau das vorkommt, dieses Wasser und der Geist. Und ich möchte einfach die Verse 25 und 26 nur vorlesen. Da heißt es, ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein, voll all euren Unreinheiten. Und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Also ich glaube, dass das hier gemeint ist. Und es ist beides Dinge, die nicht wir tun, sondern die beide Gott tut. Das Reinigen und das Neumachen. Die Reinigung und das Neumachen, das hilft uns ein bisschen zu verstehen, was passiert, wenn wir wiedergeboren werden. Weil ich bleibe trotzdem noch ich. Wenn etwas ganz Neues kommen würde, dann wäre alles andere weg und es wäre was ganz Neues da. Dann wäre es nur etwas ganz Neues, eine Neugeburt, wo davor nichts da war. Aber es geht ja noch was weiter von mir. Meine Persönlichkeit bleibt, mein moralisches Wesen bleibt. Und dieser Teil von mir, der braucht Reinigung. Und das macht Gott. Er reinigt das, was in der Vergangenheit liegt. Meine Persönlichkeit, mein moralisches Wesen. Und dann aber der zweite Aspekt, weil das noch nicht ausreicht, die Neugeburt. Da kommt was ganz Neues dazu, was davor nicht da war. Dass ich plötzlich geistlich lebendig sein kann, was ich davor nicht war. Und es gibt eben der Heilige Geist. Also die Wiedergeburt ist nicht nur eine Verbesserung von dem, was ich war, und sie ist auch nicht was nur ganz Neues, sondern es ist beides. Das, was war und was ich schon bin, das wird gereinigt und wird beiseite gelegt, hat keinen Wert mehr, alle meine Fehler. Aber was ganz Neues passiert, ich bekomme ein Leben, dass ich lebensfähig bin, geistlich Beziehung zu haben mit Gott. Und es wird beides in der Taufe veranschaulicht eigentlich. Deswegen glaube ich, passt es zur Taufe, ohne dass hier konkret die Taufe gemeint ist mit Wasser. Sondern beides. Wenn wir hinabgehen, wenn jemand untertaucht, dann ist es ein Bild dafür, dass jemand beerdigt wird. Weil Jesus gestorben ist, auch mein altes Ich beerdigt wird. Ich gereinigt werde durch dieses Wasser. Dieser erste Teil des Wassers. Und dann das zweite, aufstehen, raus aus dem Wasser kommen. Jesus ist auferstanden zu einem neuen Leben. Und dass das für mich gilt, dass ich auch ein neues Leben bekomme. Und das zeigt eigentlich darin, die Taufe zeigt eigentlich, das war eigentlich die Predigt von gestern, Gottes Ja zu uns. Dass er das schon getan hat. Dass er uns reinigt und er uns neu macht. noch bevor wir das durch die Taufe bezeugen. Und das hat Auswirkungen, beides, das reingemacht, das befreit uns, das lässt uns als Vergebene leben, das schenkt Frieden und Freiheit, das uns ermöglicht, anders zu sein. Und das Neue, was dazukommt, das brauchen wir, um vorangehen zu können. Die Fähigkeit, geistig zu leben, die Beziehung zu Gott zu führen, geistliche Dinge zu verstehen, wenn wir die Bibel lesen, sie uns dadurch ernähren zu können, zu wachsen darin, die Bereitschaft, unser Leben für andere zu investieren, das muss neu dazukommen oder kommt neu dazu. Und dadurch erkennt man das Wirken des Heiligen Geistes, wenn das passiert. Für andere ist es wie der Wind. Man weiß nicht, woher das kommt und wohin das geht. Wie so ein Sausen. Man denkt sich, hey, warum sollte man Sex für die Ehe aufheben? Warum sollte man vergeben, wenn die andere Seite nicht versöhnungsbereit ist? Warum sollte man nicht für sein Recht kämpfen? Woher kommt es und wozu soll es dienen? Warum sollte man aufrecht sein, auch wenn niemand darunter Schaden nimmt, wenn man unehrlich ist? Einige der Aspekte, die sich zeigen, wenn wir neu gemacht sind, dass wir radikal leben können, die sind unverständlich. Woher und wohin? Aber es ist das, was das Ergebnis, die Frucht dadurch ist, wenn wir wiedergeboren werden. Aber wie kommt man dazu? Das ist Nikodemus seine Frage im Vers 9. Wie kann dies geschehen, fragt er. Dass es geschehen kann, kann er ahnen oder hat er wohl verstanden, aber wie? Wie kann das geschehen? Und jetzt kommt er weg vom Philosophieren, um die Diskussion aufrechtzuerhalten, sondern ich glaube, er merkt schon, es geht so ein bisschen mehr um eine existenzielle Frage für ihn persönlich. Jesus antwortet ganz persönlich jetzt mit du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Ich glaube, Jesus ist hier nicht respektlos, gar nicht. Er spottet nicht. Er sagt, er ist der Lehrer Israels. Er respektiert ihn, er drückt der Wertschätzung aus, aber Jesus fährt fort mit dem, was der Nikodemus nicht hat. Weil der Nikodemus, der hat sein Wissen von anderen Lehrern. Er kann es nicht anders wissen. Jesus hat sein Wissen von Gott und er kann Sicheres mitteilen und das tut er jetzt. Im Vers 11 bis 13, das dritte, wahrlich, wahrlich, also auch wieder ganz wichtig. Wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Also steckt einige Aspekte drin. Ich möchte hier einfach nur sagen, was ich gerade schon gesagt habe, was hier deutlich wird, Nikodemus hat sein Wissen von Menschen, Jesus hat sein Wissen von Gott und deswegen ist es sicher, was jetzt dann gleich kommt. Und das Erste, was sicher war schon bisher ist, man muss wiedergeboren sein für den Himmel. Das war das Erste, was sicher ist. Und das Zweite, was jetzt gleich kommt, es braucht Jesus dazu. Jesus ist der Knackpunkt. Und deswegen zählt Jesus oder redet Jesus weiter in den Versen 14 bis 18, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also da werden die Leute gestorben, eine Schlange wurde erhöht auf einen Stab und alle, die sie angeschaut haben, wurden gerettet. So muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Also hier ist so ein bisschen der Wechsel. Das eine ist die Notwendigkeit der Wiedergeburt. Die vorausgehende Notwendigkeit dafür aber, dass das möglich ist, ist, dass Jesus am Kreuz stirbt. Es ist so ein Jesus-Fokus, der hier reinkommt. Jesus selbst ist das Leben, das der Heilige Geist gibt bei der Wiedergeburt. Dieses Leben, das der Heilige Geist gibt, diese Wiedergeburt, die bekommen wir durch die Verbindung mit Jesus. Und an diese Verbindung, die geschieht durch den Heiligen Geist. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oder ich bin das Brot des Lebens. Also durch Jesus kommt das Leben. Und da sehen wir, beides gehört zusammen. Die Wiedergeburt und Jesus Körner zusammen und das macht der Heilige Geist. Und er macht es durch den Glauben. Aber wir können trotzdem nichts tun. Das ist irgendwie verwirrend, finde ich. Wir können nichts tun. Gott tut das, was notwendig ist, damit die Wiedergeburt überhaupt möglich ist. Er stirbt am Kreuz. Und er bewirkt die Wiedergeburt selber. Aber wir sollen glauben. Irgendwie geht es simultan und doch ist das Entscheidende bei Gott. Und es ist ein bisschen schwierig, das jetzt ganz kurz quasi darzustellen. Aber ein kurzer Versuch. Es liegt alles an Gott, aber ich glaube, es muss ineinander greifen. Und wenn wir jetzt uns vorstellen, das zwei sind einfach zwei Räder, die so Noppen haben, die ineinander greifen müssen, dann könnte man sagen, unser Kreis rotiert viel zu schnell. Wir sind viel zu beschäftigt. Unser Leben lebt einfach vom Natürlichen. Und wir haben das Geistliche eben nicht da. Aber Gott macht alles. Und durch den Glauben, durch den, dass wir uns auf den Weg machen, ist Gott selbst derjenige, der unser Rad abbremst. Indem, dass wir uns Zeit nehmen für sein Wort. Und er durch uns wirkt, fängt an, unser Rad langsamer zu werden, bis der Zeitpunkt kommt, dass es ineinander greift. Und dann passiert die Wiedergeburt. Es ist jetzt ein sehr bildliches, vereinfachtes Bild, aber ich glaube, es kann uns ein bisschen helfen zu sehen, dass es eigentlich nichts an uns liegt und trotzdem der Glaube eine Rolle spielt in dem. Aber was wir auf jeden Fall tun können, und ich glaube, dazu legt uns Jesus ein, wir können prüfen, ob wir wiedergeboren sind. Ich möchte euch heute Abend dann einige Bibelstellen auch schicken noch, anhand denen ihr einfach mal studieren könnt, die Prüfkriterien sind, woran man sieht, dass man wiedergeboren ist. Aber ich möchte jetzt noch die letzten zwei, drei Verse lesen, Vers 19 bis 21. Da sagt Jesus dann noch weiter: Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Also Menschen leben gerne im Verborgenen. Wir sind gerne im Verborgen sein wollen, auch, glaube ich, in der Gemeinde manchmal. Weil es könnte deutlich werden, dass da vielleicht gar nicht so viel geistliches Leben ist. Und deswegen ist es gut, diesen Schritt herauszutun aus der Dunkelheit. Und wir brauchen dafür keine Angst haben. Jesus hat diese Face-to-Face-Begegnung mit Nikodemus und es ist eigentlich schön. Jesus überfordert ihn zwar ein bisschen mit dem Denken, aber er überfordert ihn nicht emotional, dass er ihn kritisiert oder bloßstellt. Und so wollen wir es auch in der Gemeinde eigentlich leben, dass wir diesen Wunsch haben füreinander, zu sagen, okay, wir wollen den Mut haben, herauszutreten und auch über Geistliches zu reden. Den Wunsch füreinander, diese Wiedergeburt wirklich zu erleben, weil das der entscheidende Knackpunkt ist. Und ich möchte dich einladen, wenn du so ein Gespräch starten möchtest mit jemandem, geh den Umweg, so ähnlich wie in der Nikodemus gegangen ist. Mach einen Termin aus zu einem anderen Anlass oder zu einer anderen Frage und komm dann auf dieses Thema zum Gespräch. Das hilft manchmal. Aber ich möchte dich immer wieder einladen, weiter unterwegs zu sein. Mit Jesus, bis wirklich klar ist, dass ihr wiedergeboren seid, wenn es noch nicht so ist. Und dann natürlich auch weitergehen. Und ich glaube, die Taufe ist dann so ein Zwischenstopp, wo die Wiedergeburt eigentlich schon passiert ist. Manchmal ist es, weil wir Menschen sind, kommt es erst später. Aber grundsätzlich ist die Wiedergeburt passiert und dann kommt die Taufe als ein Zwischenschritt. Aber die Taufe ist eben ein gutes Bild für die Wiedergeburt. Weil gerade da treten wir heraus aus der Dunkelheit. Oder wir im zweiten Schritt, es ist schon passiert, aber dann bezeugen wir das nochmal, dass wir heraustreten aus der Dunkelheit, dass wir sagen und bekennen, ja, ich bin geistlich tot gewesen. Ich habe erkannt, dass ich Sünder bin. Ich habe das, was verborgen war, sichtbar gemacht. Und daher binde ich mich jetzt an Jesu Tod und sein Auferstehen. Und durch dieses Untertauchen weiß ich, dass ich gereinigt wurde schon. Und ich komme rauf und weiß, dass ich schon ein neues Leben habe mit Jesus. Diese Wiedergeburt, die ist ähnlich wie eine menschliche Geburt auch. Sie ist oder kann eine Krise sein. Es kann herausfordernd sein, weil es uns konfrontiert. Es ist ein unangenehmes Gespräch. Es ist unzureichend, es ist was falsch mit dir und du kannst nichts dafür tun. Erstmal. Es ist unangenehm. Aber wir müssen, also das Baby muss den Mutterbauch verlassen, diese Safe-Zone, weil sonst würden wahrscheinlich beide sterben. Und genauso dringend und notwendig ist die Wiedergeburt. Man kann geistlich noch im Mutterleib sein, aber noch nicht wirklich wiedergeboren sein und nicht den Durchbruch erlebt haben. Und das ist mein Wunsch, dass das passiert bei uns in der Gemeinde. Immer wieder neu mit Leuten, die dazukommen. Und dann passiert ein radikales Leben, das anders ist, als nur dabei zu sein. Und so steil, wie Jesus das Gespräch angefangen hat, endet es wahrscheinlich dann auch. Jesus lässt Nikodemus einfach Raum zum Nachdenken. Raum und Zeit. Nikodemus hat nicht sofort eine Entscheidung getroffen und diese Wiedergeburt ist wahrscheinlich nicht in diesem Moment passiert, aber Jesus lässt Zeit, dass das Zahnrad von Nikodemus abgebremst wird. Und wir sehen das später, er verteidigt Jesus vom Hohen Rat, es wird schon mehr abgebremst, vielleicht ist noch nicht der Durchbruch, aber sehr wahrscheinlich dann später, wo er dabei ist, um Jesus ins Grab zu legen und königliches Balsam verwendet, um Jesus zu salben, da glaube ich, sind die Räder schon ineinander gegriffen. Interessant ist, im Talmud könnte Nikodemus auch als einer der Jünger erwähnt werden, also in der Überlieferung im Judentum, wo wir sehen, es ist ineinander gegangen. Und das wünsche ich auch für uns. Und deswegen möchte ich noch mit uns beten. Herr Jesus, wir sind hier, weil wir fasziniert sind von dir, weil wir fasziniert sind von Gemeinde, von Geistlichen. Sonst wäre niemand von uns hier. Wir sind unterwegs, das ganze Leben. Und es ist auch ein geistliches Unterwegssein, wo wir geistliche Dinge schon anfangen zu verstehen, immer wieder neu auch verstehen müssen. Und trotzdem weiß ich und glaube ich, dass bei uns immer wieder neue Leute sind, auch heute Leute hier sind, die diese Wiedergeburt noch nicht erlebt haben, von der du redest, dass sie so notwendig ist. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du Gespräche schenkst, wo wir näher drüber reden können, wo du zu jedem Einzelnen weiterredest, durch dein Wort, und wo du durch diesen Durchbruch schenkst, wo du auch schenkst, dass unser Glaubenszahnrad zu deinem Tempo kommt und es ineinander greift und wirklich neues Leben beginnt, das radikal anders ist, als wie es in der Welt gelebt wird. Amen.